Der gelernte Opernregisseur Freo Maier ist künstlerischer Direktor von Forecast. Forecast bezeichnet sich als internationales Netzwerk für Wissenstransfer und vergibt seit bald 10 Jahren Stipendien an junge KünstlerInnen aller Sparten, Musik, Literatur, bildende Kunst, Architektur. Welche spezielle Form von Wissen die Kunst hervorbringt, wie dieses Wissen in den gesellschaftlichen Raum übertragen wird und was das mit ökosozialer Erneuerung zu tun hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehmer.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Herzlich willkommen, Freo. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, wie immer, unsere Eingangsfrage. Wie bist du dazu gekommen, Opernregisseur zu werden?
Ja, und wie bin ich davon weggekommen?
Das wäre die zweite Frage, genau. Aber erstmal, wie bist du da hingekommen?
Ja, die erste ist auch das Aufwendigere. Also ich würde sagen, dass ich von Kindheit an tatsächlich von meiner Mutter in alle möglichen Kurse gesteckt wurde, weil ich so unersättlich war, immer irgendwas zu probieren mit Material, Farbe, Basteln, Bewegen, Musik, ich weiß nicht was. Ich habe auch Theater gespielt, merkwürdigerweise als Kind, also richtig so mit Gardine und habe die Fensterbank als Bühne bespielt. Und ich glaube, irgendwann war einfach, ich habe eine Mappe für die Düsseldorfer Kunstakademie vorbereitet und dann wollte ich Filmregisseur werden. Und dann
schon als Kind?
Da war ich ein bisschen älter, war ich 18. Während des Gewinns, tatsächlich habe ich dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, dass das vielleicht, dass Oper vielleicht all das zusammenführt oder dass ich da alles machen kann gleichzeitig. Ich glaube, es ist ein Irrtum. Ich glaube, es ist doch ein hochspezialisierter Beruf oder auch ein hochspezialisiertes Handwerk, das man dabei beherrschen muss. Und irgendwie dieses Arbeiten von einem Opernhaus zum nächsten, man ist dann ja immer so von Montag früh Probenbeginn bis 6 Wochen später Premiere in einem Ort und ist in so einem merkwürdigen Zombie-Modus, sage ich mal. Das hat sich dann später im Beruf nicht so als beglückend erwiesen. Ja, aber ich habe irgendwann gedacht, dass ich da künstlerisch sozusagen alles, was es so gibt, dass ich mich austoben kann.
Du hast dich ja auch ein bisschen ausgetobt. Mhm. Du warst ja auch in verschiedenen Theatern und Häusern und Festivals. Mhm. Hast dich dann aber tatsächlich entschieden, rauszugehen, zumindest aus dem Opernbetrieb. Mhm. Hast du ja auch schon eben ein bisschen angedeutet, warum. Bist dann doch aber irgendwie in der Kunst hängen geblieben oder an der Kunst. Man hätte ja auch noch mal ganz woanders, in die Wirtschaft, in whatever sozusagen gehen können. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz umreißen.
Ja, also tatsächlich künstlerisches Arbeiten, künstlerisches Erfinden ist für mich schon eine Obsession. Ich will schon dabei sein, ich muss es nur nicht selber tun. Das ist, glaube ich, die Bewegung, die für mich dann wichtig war. Ich selber komme ja aus so einer ganz normalen Kaufmannsfamilie meine Großeltern haben mit Getreide gehandelt oder mit Wein, hatten Weinberge und so weiter, also väterlicher und mütterlicherseits. Und ich mag schon noch so was Handfestes, also ich mag gerne mit Material arbeiten und ich mag gerne, dass dann daraus was wächst oder danach benutzt werden kann oder eben was praktisch Praktikables bekommt. Und ich glaube, das war dann wahrscheinlich der Punkt, dass ich irgendwann als Regisseur gemerkt habe, dass ich dieses sich komplett voll begeistert hineinzuwerfen in diese Fragen, in diesen Zweifel und dieses Kreieren müssen. Das ist ja dann auch bei 6 Wochen Proben auch ein Müssen. Das ist ja nicht immer so drauf los erfinden, sondern man hat auch, man muss auch wo ankommen. Ich glaube, das hat mich dann doch unfrei werden lassen. Und ich habe dann ein sehr interessantes Ehepaar kennengelernt, Gerd Brunner und Susanne Herrnleben, die in Zürich gerade einen Studiengang gegründet hatten, ein Masterprogramm, das nennt sich Executive Master in Arts Administration, das damals sehr aufregend war. Und dann habe ich das versucht. Also im Grunde, glaube ich, kann man sagen, dass ich immer das tue, was ich am wenigsten kann und was ich am dringendsten lernen oder kennenlernen möchte. Und da ich damals das Gefühl hatte, dass ich überhaupt nicht verstehe, was die da machen, aber dass es sich sehr gut anhört, habe ich es dann versucht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich was leiten möchte. Also dass ich tatsächlich aus dem künstlerischen, ich will nicht sagen 2 Schritte zurücktrete, aber eher in dieses Ermöglichen, Administrieren, Räume schaffen gehen möchte. also letztendlich Intendanz oder künstlerische Leitung oder sowas. Und habe dann dort in diesem Studiengang in Zürich tatsächlich Forecast entwickelt, zusammen mit zwei Kolleginnen, die ich dann an meiner Seite hatte. Und dann haben alle Profs, Michael Häfliger, also ein ganz seriöser Festivalintendant, der wirklich gar keine Probleme hatte in Luzern, also zum Beispiel der Finanzierung oder so, die haben dann gesagt, unbedingt, das ist notwendig, das muss man machen, das wird auch was werden. Und die haben alle mich ermutigt. Barbara Kissler war meine Hauptbefürworterin, die leider verstorbene Kultursenatorin in Hamburg, die hat mich wirklich so an die Hand genommen, wurde dann auch meine Mentorin und hat gesagt, Herr Mayer, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Und die hat mich dann wirklich begleitet und hat im Grunde zu verantworten, dass es das Ganze überhaupt gibt.
Jetzt sind wir dann aber auch neugierig, ja, was du da jetzt mit Forecast machst und was du da nicht kannst, weil du ja immer das machst, was du nicht kannst, wie du gesagt hast. Ja.
Also ich glaube, ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen, dass ich es dann irgendwann doch können müsste, denn wir haben die Überforderung eigentlich schon eingebaut. Also Überforderung ist, glaube ich, schon so ein Grundprinzip für mich und hat in meinem Werdegang immer eine wichtige Rolle gespielt. Und wir ändern ja die ganze Zeit den Modus, welche Leute an welchen Praxen, aus welchen Berufsfeldern kommend, auch welche Stile, welche Eigenheiten mitbringend, was machen wollen. Also diese sechs Mentoren in diesem jährlich stattfindenden Forecast, also Forecast ist ja dieses Mentoring-Programm, das jedes Jahr stattfindet, schon seit 9 Mal, also wir sind jetzt am Beginn der 9. Edition, seit 2015. Und wir definieren ja 6 Leute, die mit ihrer Expertise, ihrem Hintergrund sich anbieten als Mentoren. Und das sind jedes Mal komplett unterschiedliche Leute. Wir hatten, wie du gesagt hast, schon Architektinnen und Kuratoren und Cartoonists und alles so. Wir hatten Yevgeny Morozov, der gar nichts Künstlerisches macht, der ein Digitaltheoretiker, Digitalkritiker, Big Data Kritiker dabei. Wir hatten eine Innovationsökonomin, Francesca Bria, dabei, die ist mit Ursula von der Leyen diesen New Green Deal und New European Bauhaus versucht anzustoßen. Also dieses sozusagen, was hat künstlerisches Erfinden oder ich sag mal kreative Praxis mit der Lebensrealität von uns allen zu tun oder mit dem Menschsein und damit auch Wirtschaft, Boden, wer besitzt was, Familie, Mobilität, Ernährung, also all das, was den Lebensraum Erde ausmacht, das war von Anfang an dabei. Und diese 6 Leute bieten sich sozusagen an, jedes Jahr, und dann machen wir eine Ausschreibung. Egal, was wir tun, auch wenn wir uns spezifischer um Umwelt oder solche Dinge kümmern, ist es immer am Anfang eine Ausschreibung, weil wir wissen wollen, was ist in der Welt los, worüber denken Leute nach, worüber denken interessante Leute nach oder ungewöhnliche Leute und wie kann man sie dabei befördern, daraus was zu machen.
Und die Ausschreibung richtet sich an KünstlerInnen, die ein Stipendium bekommen und dann von diesem Mentor, dieser Mentorin dabei begleitet werden.
Tatsächlich sagen wir noch nicht mal, an wen es sich richtet. Das ist, glaube ich, auch so eine auf den ersten Blick vielleicht Unschärfe. Wir wollen ja überrascht werden. Wir wollen genau die Leute kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Und das heißt, wir sagen eigentlich nur, das ist Francesca Bria, die ist Innovationsökonomin. Die denkt über das und das nach und hat die und die Fähigkeiten. Wer interessiert sich dafür? Und ob sich dann Architekten bewerben oder Kuratorinnen oder Designer oder Leute, die auch eher nah an Francesca Brias Praxis waren, das ist uns eigentlich alles gleichrecht. Es geht nur darum, dass diese Person genau das brauchen kann. Also der Wissenstransfer, der basiert darauf, dass 2 Positionen einander brauchen können. Also da muss es Unterschiede geben im Wissen oder es muss Unterschiede in den Bedürfnissen geben, damit da was zueinander fließt.
Das wäre schön, das mal an einem konkreten Beispiel festzumachen, dass du uns vielleicht, hast du eins, das dir sofort einfällt.
Ja. Ich fange mal bei Edition 1 an, denn tatsächlich ist da die Historie besonders schön zu erzählen, weil es eben schon 9 Jahre her ist. Wir hatten gleich in Edition 1 einen jungen Architekten, der hatte für Frank Gehry diese 22.000 unterschiedlich gewölbten Glasscheiben berechnet für die Fondation Louis Vuitton, dieses wunderbare Museum in Paris, und wusste daher, dass ein Algorithmus dazu fähig ist, 22.000 Mal Vielecke genau zu berechnen mit Wölbung und Form und so weiter, dass sie mit die zusammenpassen am Ende und sich nicht zerbrechen oder Lücken ergeben. Und er hat im Grunde die Technologie in der Hand und hat gefragt, könnte man das auch umdrehen als Designvorgang, dass man also zum Beispiel zigtausende Stücke hat in verschiedenen Formen und der Algorithmus soll die in einer sinnvollen Weise zusammenbringen, also Formen. Und das war alles, was er hatte. Damit hat er sich beworben bei dem damaligen Mentor Jürgen Meyer-Haar, ein deutscher Architekt, der in Berlin sein Büro hat. Und im Grunde haben dann Jürgen Meyer-Haar als Mentor und wir als Forecast, also in dem Fall ich als künstlerischer Leiter, versucht eben dieses Projekt einer Realisierung oder einem praktischen Nutzen so zu führen oder einem erlebbaren Etwas. Ne? Also bei uns, wir sprechen immer von Prototypen. Das heißt aber nicht immer automatisch, dass eine Industrie das sofort vervielfachen kann. Das heißt aber für uns, dass wir es erlebbar, überprüfbar machen, dass Kritik geübt werden kann oder dass auch ein Publikum sagen kann, verstehe ich gar nicht, was hat das mit mir zu tun oder finde ich im Gegenteil interessant. Bei Tobias Nolte damals und seinem Büro Certain Measures war es dann so, dass Jürgen Meyer-Haar immer gefragt hat, wer soll das wollen? Also in welchen Kontexten kann man das anwenden, in welchen Regionen, was genau ist da das Ergebnis oder was kann daraus noch entwickelt werden? Ich als künstlerischer Leiter habe gefragt, was erlebe ich denn da als Zuschauer? Also wie kann man das bei einem Festival überhaupt plausibel machen? Denn wir alle kennen diese Arten von Konferenzen, Ausstellungen, was auch immer, wo lauter kluge Leute ihre Gedanken darlegen, aber eigentlich als Erlebnis passiert gar nichts. Die Leute kommen letzten Endes genauso klug daraus, wie sie reingegangen sind, weil es keinen Übertragungsweg gibt. Es wird nicht sinnlich, es wird nicht plastisch und die Leute können es nicht mit sich verbinden oder mit ihrem Leben. Und tatsächlich hat dann Tobias Nolte es geschafft, zum einen durchzuspielen, wo überall diese Technologie funktionieren könnte. Also ein Algorithmus, der zum Beispiel aus Bruchstücken eine architektonische Form entwirft und vorschlägt. Und das ist naheliegenderweise zum Beispiel, ich sag mal, im Nordirak, Flüchtlingscamps, da kannst du nicht Stahl, Glas, Beton hinkarren. Du hast aber Bruchstücke, Überreste, du hast Stücke von Holz oder Glas oder anderen Materialien oder nach einem Erdbeben, ne, wo man ganz schnell wieder bauen will und muss und nicht erstmal pulverisieren, upcyclen oder sonstige Dinge tun kann. Und das heißt, wir haben eine Ausstellung gehabt, wo diese möglichen Anwendungen durchgespielt wurden. Das war sozusagen der pragmatische Teil. Und der eher künstlerische und Erfahrungsteil war eine Videoinstallation, die sozusagen in Echtzeit da dargestellt hat, was der Algorithmus macht. Also ich habe Tobias damals gesagt, wie wäre es denn, wenn ich als Besucher im Bauch des Algorithmus bin und einmal wirklich am eigenen Leib verstehe, was so ein Algorithmus tut. Denn wir alle sind ja auch Materialien für Algorithmen und arbeiten, ob wir wollen oder nicht, immer mit denen und sie mit uns. Und es wäre ja schön, mal so intuitiv ein Gefühl dazu bekommen, was das Ding macht oder wie es das macht. Und dann hat Certain Measures es eben geschafft, diese Arbeitsschritte des Algorithmus in vier Teile zu zerlegen und als Videoinstallation in Echtzeit mit Sound und so weiter dann in einen Raum zu tun, im Haus der Kultur in der Welt damals. Und du als Besucher hast also erstmal auf einer Tafel gesehen, wie aus diesen tausenden Holzschnipseln, waren es in dem Falle, erstmal katalogisiert wird. Zweite Tafel war ordnen, gruppieren, durchspielen. Dritte Tafel war mögliche im Grunde, also Möglichkeitsbäume durchrechnen. Also was kann man überhaupt damit machen? Und die vierte Tafel war das Design. In dem Fall sollte der Algorithmus einen Würfel bauen. Und ich kann verraten, dass die Schnipsel nicht ausreichen. Dadurch wurde es dann interessant, dass eben der Würfel immer da, wenn die Schnipsel nicht passend waren, dann versucht hat, das auszugleichen, dass es aber statisch zumindest funktioniert wie ein Würfel, wenn es auch nicht so aussieht. Und am Ende konnten die Zuschauer, wir unabhängig von der Ausstellung und dieser Videoinstallation, auch noch so einen 3D-gedruckten Würfel aus Holzschnipseln abtasten und erleben. Und um das abzuschließen, das Tolle damals war eben, dass ich eine Kuratorin von dieser Kooperation von Volkswagen mit Ars Electronica dort einladen konnte und ihr gesagt habe, schauen Sie sich doch dieses Projekt mal an, das ist vielleicht für Sie auch interessant. Dann hat sie das sozusagen aus dem Stand weg vom Festival engagiert, zu deren Kooperation mit Ars Electronica im Drive hier in Berlin unter den Linden. Dann wurde es von dort weg engagiert zu den Schweizer Bahnen SBB und zu BMW. Dann wurde dasselbe Projekt vom Centre Pompidou in Paris bei der großen Digitalisierungsausstellung gezeigt vor 7 Jahren und danach im Land der Ideen im Futurium ausgestellt. Und Tobias Nolte hat damit nicht nur Geld verdient und die Idee weitertreiben können, sondern ganz viele unterschiedliche Unternehmen und ich sag mal Vorhaben haben dieses Prinzip, dieses Algorithmus durchspielen, weiterverarbeiten können. Die Schweizer Bahn zum Beispiel haben das als Grundstücke dann verstanden. Also Vielecke waren dann da nicht Holzschnipsel, sondern Grundstücke. Was kann man mit denen neu zusammensetzen? Wie kann man die neu bespielen?
Also, ich stelle mir jetzt vor, ein Mensch, der in der Welt der Oper ist, sozusagen das Extrem von L'Art pour L'Art ohne jedweden gesellschaftlichen Nutzen. Sehr kann gut. man jetzt bestreiten, aber jetzt mal polemisch formuliert. Macht eine Kunstinitiative, wo Künstler ganz praktisch die Probleme der Gegenwart lösen und freut sich, wenn am Markt operierende Unternehmen das dann auch umsetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst oder vielleicht doch hoffentlich das ein oder andere Missverständnis eingestreut?
Nein, da ist überhaupt kein Missverständnis. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Allerdings, für uns ist eben Erfolg nicht immer automatisch wirtschaftlicher Erfolg oder eine praktische Anwendung. Also das überlassen wir den Kreativen selber. Und da wird es dann auch wieder interessant für mich. Also wenn jetzt sozusagen wir alle so ganz stromlinienförmig in Richtung Schweizer Bahn und BMW schieben würden, sozusagen hier hast du ein neues Konzept für CO2-Verpressung und dafür, ich weiß nicht, was für ein dringender Anliegen, CO2-Verpressung ist ja wirklich genial, ne? Das wird viel zu wenig gemacht. Wir haben uns da aber nicht bereit erklärt. Wir hatten auch Anfragen dafür, so eine Marketingkampagne zu erfinden mit Künstlern.
Also, das heißt, da kommen auch Unternehmen auf euch zu und sagen, okay.
Also es ist natürlich so, wenn du schon vorher weißt, wo du landen willst, ist es für uns natürlich uninteressant. Also wenn ich jetzt Künstler beauftrage, dein Thema ist CO2-Verpressung und dein Ergebnis ist, ja, mach das, es ist genial. Und jetzt kannst du aber machen, was du willst, ne? Dann ist der kreative Vorgang gleich null. Da wird nichts entwickelt und nichts gesponnen und es bleibt, es sind nichts Spielerisches oder Hypothetisches übrig. Tatsächlich aber, wenn jemand sagt, denk doch mal nach über einen Themenkomplex, also über ein Feld, wo ich auch noch nicht genau weiß, wo man hin will, da wird es dann interessant und ich glaube, darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus mit Driving the Human, wo wir das ja dann auch zum Prinzip gemacht haben.
Genau, das wäre auch meine Frage. Du hast mit eins angefangen. Mhm. Jetzt wäre man ja neugierig, enzyklopädisch durch die anderen Jahre zu gehen. Dafür reicht der Podcast nicht. Genau. Aber war das der Start oder ist es tatsächlich so, mit so einem Schwung geht es mit so einem Schwung weiter? Also man weiß ja immer nicht, was rauskommt, wie du beschreibst. Ja. Aber es hat sich doch als wertvoll herausgestellt, euer Ansatz.
Ja, absolut. Also ich kann sagen, dass in jeder Edition die Projekte stattgefunden haben, einen Erfolg gehabt haben, auch wir diesen Leuten einen Boost geben konnten. Also die sind alle in eine sinnvolle Richtung weitergeschleudert worden oder geprescht. Natürlich die Genres, die Themen, die Arbeitsweisen haben sich extrem unterschieden. Also wir haben auch nicht in jedem Jahr Design oder Architektur gehabt. Das hat sich immer verändert, so wie sich eben auch die Welt verändert. Und wir haben auch als Programm lernen wollen, was ist denn für uns interessant? Also was bietet sich auch an für unsere Veranstaltungen? Also da wir am Ende mal ein Festival machen, wollen wir nicht, dass es nur in Richtung Konferenz rutscht oder Reden oder nur in Richtung Kunst oder so. Wir wollen immer etwas körperlich Konkretes, was mit Schmackes und Lärm und Bewegung einhergeht. Wir wollen immer was Bildliches, zum Beispiel Video, Installationen, Künste. Und wir wollen immer auch was Praktisches dabei haben, wie Architektur, Design, Städtebau oder sowas. Und das ist sozusagen, zieht sich durch. Aber natürlich haben sich dann auch Dinge ergeben, die, wo wir Potenziale oder offene Fragen gesehen haben. Und gerade in diesem praktischen Bereich, Architektur, Design, Städtebau, hatten wir am Anfang erstaunlich wenige Bewerbungen. Immer noch genügend gute, so dass wir sinnvoll arbeiten konnten. Aber in den anderen Feldern haben wir richtig so einen Überblick bekommen, was ist so los in der Welt und aus allen möglichen Ländern. Und in diesen eher anwendungsbasierten Praxen war es ein bisschen mager. Und wir haben uns dann gefragt, ob diese Leute vielleicht wirklich was anderes brauchen. Also ob dieses individuelle Mentoring, also sozusagen ein Jahr lang mit einem klugen Menschen reden und was entwickeln, einfach nicht das ist, was sie brauchten oder wollten. Und daraus ist dann dieser Gedanke entstanden, dass wir ein komplett freies Entwickeln machen. Das hat damals Housing the Human geheißen, wo wir also nicht diese Mentoring-Beziehung voraussetzen, sondern sagen, was willst du erreichen? Was ist dein Projekt oder deine Idee? Und egal, was du brauchst, das kann auch mal Mentoring sein, aber meistens ist es eher auch Zugang zu Materialien, zu Technologie, Kooperationsmöglichkeiten und Zeit und Reisen und Geld natürlich und Infrastruktur und Team-Support. Das machen wir. Und damit wir jetzt nicht, also diese Mentoring-Beziehung ist ja bei Forecast das, was es formt und eine Richtung bringt und auch die Qualität garantiert, weil die Mentoren wirklich immer sehr klug und sehr tolle Leute sind. Da ist also auch noch nie was gescheitert. Damit wir jetzt nicht komplett beliebig mit irgendwem irgendwas machen, und auch gute Leute sich bewerben, haben wir gesagt, dann wollen wir aber auf jeden Fall so ein Themenfeld vorgeben, was wir bei Forecast wirklich nicht tun. Wir sagen nie, dieses Jahr geht's um das und das. Und das Themenfeld war eben mit Housing the Human. Wie werden wir als Menschen in Zukunft leben und wie wollen wir auch in Zukunft leben in den Räumen, die wir für uns bauen, entwerfen, in die Städte stellen? Und deswegen auch Housing the Human. Und mehr als das haben wir aber auch nicht vorgegeben. Wir haben gesagt, denke doch mal darüber nach, was das heißen könnte. Housing the Human, dem Menschlichen eine Behausung geben oder auch wirklich Wohnen, Zusammenleben, Koexistenz, Umgang mit Ressourcen. Und weil das dann, das war vom Bundesbauministerium gefördert damals, auch so mehrstufig aufgebaut mit einem Call und so einer Auswahl von Konzepten, die man dann zuspitzt und am Ende auch ausformt in ein Festival. Weil das dann so erfolgreich war, haben wir dann nochmal ein größeres Fass aufgemacht mit Driving the Human, das vom Bundesumweltministerium gefördert wurde über 3,5 Jahre, weil wir gesagt haben, wie wir in Zukunft leben als Menschen, hat ja nicht nur mit den Räumen zu tun, also mit Bauen und Architektur und so weiter, sondern eben auch, was wir essen, wie wir uns fortbewegen, wie wir als Gemeinschaften zusammenleben, wie wir auch mit anderen Lebewesen zusammen den Planeten bevölkern und sowas wie Ressourcen, wem gehört was, wer bestimmt was, politische Prozesse und dann Other than Human natürlich liegt ja in aller Munde seit einigen Jahren. Also was gibt's noch für Wesen und Entities, wie man dann so schön sagt. Und das war dann Driving the Human, was letztes Jahr zum Abschluss gekommen ist, wo wir auch mit einem Open Call erstmal gefragt haben, was fällt euch überhaupt dazu ein? Was wäre das?
Da interessiert mich erstmal total, weil es uns ja auch wichtig ist, die Transformation von Ideen solcher Projekte in die Gesellschaft. Und wenn du gerade das Housing und wie leben wir ansprichst und sich gleichzeitig realpolitisch die Forderung anguckt, wie und was gebaut werden soll und welche Ziele da vorgegeben werden, dann steckt da nicht so viel Neues oder Visionäres aus meiner Sicht drin. Wie geht ihr mit den Themen weiter um, wenn sie bei euch entstehen?
Ja, das finde ich hochinteressant. Natürlich haben wir das auch manchmal, dass Leute Themen mitbringen, die für sie unglaublich aufregend sind und wo sie mit Herzblut und Begeisterung das vortragen. Wo wir dann, weil wir ja leider doch so ein bisschen rumreisen und auch ein paar andere Leute schon gesprochen haben, dann feststellen, ja, es ist ganz herrlich, mit Mycelium was zu bauen, aber das haben wir schon vor 7 Jahren gemacht. Also vielleicht ist es gerade nicht das Allerbrisanteste und Allerdringendste und braucht auch nicht allerdringendst die Förderung. Ich glaube, bei uns, dadurch, dass wir immer erstmal ganz groß öffnen und erstmal mit so ganz feinen Antennen, aber andererseits auch sehr weiten Antennen in den globalen Raum fragen, was wollt ihr machen oder worüber denkt ihr nach, haben wir immer so ein bisschen so eine Kontrolle oder einen Überblick, dass wir nicht uns wiederholen oder dass wir auch nicht Dinge sich wiederholen lassen. Soll ich vielleicht ein Beispiel mal sagen?
Also sehr, sehr gerne.
Das ist jetzt tatsächlich ein künstlerisches Projekt, das auf den ersten Blick vielleicht eher so poetisch, persönlich, liebenswürdig wirkt. Eine peruanische Künstlerin, Eliana Otta, die in Griechenland zurzeit lebt, hat seit einiger Zeit mit indigenen Gemeinschaften im Amazonas in Peru gearbeitet und wollte da etwas erzählen. Sie hat bei der Beschäftigung mit diesen Gemeinschaften festgestellt, dass sobald dort ein Lebensraum bedroht ist, also durch, kann man sich vorstellen, durch Mining, durch Sojaanbau, alle möglichen Interessen dringen da in diesen Amazonasraum ein und wollen da was abholzen oder die Landschaft verändern und natürlich auch diese Gemeinschaften aus ihren Lebensräumen verdrängen. Und sobald dort so etwas wie Aktivismus entsteht, also die Häuptlinge stellen sich dann schützend vor ihre Gemeinschaft und vor diesen Lebensraum, werden diese Häuptlinge mit Regelmäßigkeit ermordet. Es gibt keinen Polizisten, der Beweismittel sammelt. Es gibt kein Gerichtsverfahren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass das passiert, und zwar wirklich regelmäßig. Und das passiert auch jetzt noch. Und Eliana Otta hat sich gefragt, erstens, wie kann man das überhaupt verarbeiten in einer Form, die respektvoll und klug und sensibel ist und dem Gegenstand gerecht wird? Aber wie kann man es auch interessant machen für anderswo? Denn in Peru passiert dort gar nichts mit diesem Wissen. Ne? Also selbst wenn da mal ein Auto oder ein Journalist sich dafür interessiert, wird es keine Folgen haben. Aber wir hier sind ja diejenigen, die am Ende den Burger auf dem Brötchen haben oder mit dem iPhone durch die Gegend laufen, das all diese Materialien braucht, die dort für die dort Raubbau betrieben wird. Und sie wollte im Grunde diese Brücke herstellen. und eine Erzählweise finden. Und dann haben wir bei Driving the Human, das ist ja ein dreijähriger Prozess gewesen, das heißt, wir konnten wirklich mehrstufig arbeiten, wir konnten Mentoring organisieren, wir konnten Kooperationen und Reisen und Produktionsschritte einziehen, um in die Tiefe zu gehen. Wir haben erstmal vorgeschlagen, arbeite doch jetzt erstmal daran, wie du überhaupt diese Begegnungen mit diesen Gemeinschaften irgendwo am anderen Ende der Welt dokumentieren und erzählbar machen kannst. Und dann hat sie die Idee gehabt, mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Kopf, jede einzelne Begegnung, alles, jede Reise, alles, was sie dort, wie sie sich dort bewegt hat, festzuhalten. Es waren aberwitzige Mengen an Material und auch fantastisch berührendes und schönes Material, weil jeder einzelne Mensch, den sie getroffen hat und auch jede Landschaft, die sie gesehen hat, siehst du eben 360 Grad durch das Material hindurch. Und sie hat zunächst mal individuell erzählen wollen, wie diese Schicksale waren, welcher Häuptling und welche Anführerin wie ermordet wurde, warum ermordet wurde, wogegen die sich gewendet oder wofür sie sich eingesetzt hatten und auch was da der kulturelle Hintergrund war. Sozusagen, wie hatten die gelebt oder was brachten sie mit? Und im Grunde war das dann so ein zweiteiliges Thema, das Gedenken, das Würdigen der Tode und der Lebensläufe dieser Ermordeten, was auch schnell natürlich sehr bedrückend und gefühlig werden könnte, sodass man dann hier in Europa sagen würde, ach ja, wie schrecklich, was so alles gibt da in Peru. Aber es ging ja um etwas Dynamisierendes, dass wir auch verstehen, wie die Verbindungen sind und dass wir uns dafür auch interessieren und nicht nur emotional so abschieben oder einpacken. Und da sie nun dieses herrliche Material hatte, habe ich dann eines Tages im Silent Green gestanden, wo wir dieses finale Festival machen wollten und habe dann nach oben geschaut und diese Kuppel in dem Andachtssaal gesehen, die 360 Grad hat. Und oh Wunder, dieses Material von Eliana sah einfach fantastisch aus, ganz beeindruckend. Du als Besucher warst ganz nah bei diesen indigenen Leuten, die sich ganz neugierig über dich gebeugt haben in manchen Momenten oder dir ins Auge geschaut haben sozusagen. Du warst aber auch ganz weit unter ihnen. Sie waren natürlich übermenschengroß. Und das heißt, man hatte so Gedenk, wie so Nischen in dieser Andachtshalle, wo die einzelnen Häuptlinge gewürdigt wurden mit ihrer Lebensgeschichte und auch so Andachtsgegenständen, Artefakten aus dem jeweiligen Dorf. Und dann hattest du gleichzeitig aber auch die Verbindung zu dieser Reise und diesen Begegnungen. Und das ist jetzt etwas, das ist kein Produkt, ne? Das kann man nicht kaufen, man kann es nicht multiplizieren, man kann daraus nicht eine Reihe ableiten. Man kann aber schon lernen, wie ein Verantwortungsgefühl, ein Interesse, ein authentisches, so etwas wie Empathie auch hergestellt werden können durch die richtigen Mittel. Und es ist ein Kunstprojekt, das ist ganz klar ein künstlerisches Arbeiten und gleichzeitig erfüllt es aber auch einen gesellschaftlichen Auftrag, der eben eher indirekt und eher durch Emotionen als durch jetzt so organisierte Kommunikationsschritte oder Arbeitsschritte stattfindet.
Vielleicht noch mal kurz eine Frage zu dem gesellschaftlichen Auftrag. Ihr arbeitet mit sozusagen ganz bekannten, etablierten, berühmten Personen als Mentoren und Mentorinnen zusammen. Die Institutionen, mit denen ihr gearbeitet habt, ZKM in Karlsruhe, Haus der Kultur in der Welt in Berlin, Silent Green, auch sozusagen alles High-End. Eure Fördererinstitutionen, wenn man auf eurer Webseite nachguckt, ich glaube, jedes Kulturinstitut der Welt hat euch schon gefördert, jedes zweite Ministerium. Da könnte man jetzt sagen, da steckt noch ganz schön viel Oper drin, in dem Sinn sozusagen elitär erreicht vielleicht. Oder wen soll das sozusagen erreichen? Und ich meine sozusagen, da steckt vielleicht noch Oper drin, weil die Oper sich ja auch immer an ein sehr spezifisches Publikum gerichtet hat, von dem es auch sehr geliebt wird. Und ich finde das wahnsinnig spannend, was du erzählst. Aber ich sag jetzt mal, die Bauern, die gerade auf die Straße gehen und vielleicht bestimmte Fragestellungen, Zusammenhänge nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, die erreicht das ja nicht. Ja, vielleicht will man die auch gar nicht erreichen, ist jetzt ein Platzhalter. Aber ist es nicht auch sehr elitär, was ihr dann macht? Oder ist das vielleicht auch gar kein Problem, dass es elitär ist? Oder habe ich was übersehen?
Also wenn wir das jetzt so binär diskutieren wollen, da bin ich sofort dabei, es macht ja Spaß, dann wäre auf der einen Seite sozusagen das Elitäre und auf der anderen Seite wäre die Gießkanne. Ne? Sozusagen jeder kriegt irgendwie so ein bisschen und dann schaut man mal.
Wenn ich erreiche, meine ich, nicht wenn ich fördere, sondern wenn ich...
Ja, ich weiß, aber in der Kommunikation gibt es ja auch Gießkanne, sozusagen so Leute abholen, ne? Wie viele Leute kommen denn da? Ne? Also diese Fragen kennen wir ja alle, also auch gerade wenn man schon mal mit anderen Kulturveranstaltungen zu tun hatte, sozusagen ist es ausverkauft. Und ich glaube, dass wir heute als Kulturproduzenten oder wie wir uns nennen wollen, ja nicht nur mit realen Veranstaltungen arbeiten, sondern auch mit kommunikativen Mitteln, ne? Mit Social Media, mit bestimmten kommunikativen Strängen, die so weltweit durchs Netz schwirren. Und das heißt, das eine ist ein Publikum, das zu dem Festival kommt. Das sind natürlich immer nur so ein paar hundert. Und da diese Festivals, zumindest die großen Festivals, meistens in Berlin stattfinden, kann man sagen, ja, da kann nicht jeder hin. Da kann der Bauer aus Pforzheim zum Beispiel schon mal nicht hin. Der hat vielleicht auch gar keine Lust, wissen wir nicht. Also ich glaube, erstmal ist wichtig, mit welcher Haltung wir unsere Arbeit machen und wie wichtig wir alles Kommunikative und alles Vermittelnde und Brückenbauende nehmen. Und tatsächlich ist für uns Kommunikation immer schon bei jedem Projekt von Anfang an dabei. Also wir denken nicht, wie manche Kulturinstitutionen in Deutschland, wir sind jetzt hier ganz bedeutend und machen kluge Dinge und dann am Ende schreiben wir 7 Meter schwarze Buchstaben auf weißer Wand und dann, sobald du diese 3 Wände gelesen hast, darfst du dir dann auch die Objekte oder was auch immer antun. Die meistens dann auch, ja, wie soll ich sagen, die manchmal auch mit einer gewissen Distanz inszeniert sind. Bei uns ist alles Arbeiten immer auch Kommunikation. Und wir, auch wenn das die Kreativen nicht immer gewohnt sind, auch nicht immer freiwillig tun, erzählen wir von Anfang an, wer wie was will, wie sich das Projekt verändert hat, wer da was entschieden hat. Wir dokumentieren ganz kleinteilig und sehr liebevoll mit kleinen Videos und kleinen Schnipsel im Netz, warum da wer sich wie entscheidet oder worüber nachdenkt. Und das heißt, das ist schon mal etwas, was unabhängig von dem realen Arbeiten bei einem Festival stattfindet und was man nicht unterschätzen soll, glaube ich, was noch mal andere Zugänge schafft und auch andere, vielleicht manchmal ein anderes Denken oder einen anderen Gedanken eröffnet. Was jetzt die reine Masse angeht, glaube ich, also ich glaube an die berühmte Hebelwirkung, ne? Also wenn ein paar kluge, aufgeschlossene Leute in einem Moment so berührt sind, so begeistert sind, so etwas Neues erleben, also auch im Denken Neues erleben, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die anders aus der Veranstaltung oder meinetwegen auch aus einem Call oder einem gemeinsamen Erleben herausgehen, als wenn sie nur berieselt werden von irgendeinem wunderbaren Kulturerlebnis. Also nur in Anführungsstrichen, das kann ja auch viel wert sein. Ich glaube, da habe ich einfach einen großen Respekt vor unterschiedlichen Übertragungswegen oder auch Graden der Abstraktion oder der emotionalen Zugänge. Bei uns wird eben nicht, wie an vielen, vielen anderen Orten, nur geredet. Also wir kennen alle diese Konferenzen und Sessions und Panel-Diskussionen, wo wirklich wunderbare Leute hinter ihren Wassergläsern sitzen und die sagen ganz genau die klugen Dinge, die wir ehrlich gesagt alle schon seit 10 Jahren wissen, ne, ist klar. CO2-Verpressung wäre jetzt so eins. Und dann geht man da raus und man hat eigentlich nur dasselbe gehört wie schon immer, also schon ganz schön lange, und weiß aber immer noch nicht so richtig, wie geht's denn jetzt weiter und kann ich denn hoffen oder was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, da haben wir so einen aktivierenden Ansatz, der eben oft auch körperlich durch die Sinneseindrücke, du hörst etwas, du bewegst dich durch eine Videoinstallation, du kannst was anfassen, dieses haptische und dieses intuitive Aufnehmen von sehr komplexen Sachen ist für uns wichtig. Und gerade die Klimakrise, das erleben wir ja immer mehr auch durch solche Bauernproteste, sondern die Klimakrise ist nichts, was man so mal eben mit sich zusammenbringen kann. Ne? Das ist so groß, ist ja nun mal auch erkanntermaßen global. Ne? Betrifft ja mindestens schon mal den Planeten, wenn nicht noch ganz viele Gasschichten darüber. Und diese Critical Zones, von denen Bruno Latour sprach, die bedeuten ja einfach auch aus Sicht des Menschen, ne? Critical Zones für uns. Also wo bewegen wir uns? Welchen Lebensraum brauchen wir? Zum Beispiel diese Gase oder Wasser oder den Boden, der uns ernährt. Und wir versuchen eben immer diesen Bezug herzustellen zum eigenen Körper, zum eigenen Leben, auch zum Sozialen drumherum. Und ich glaube, es ist tatsächlich überhaupt gar nicht elitär, weil wir ganz viele unterschiedliche Angebote machen. Auch begleitende Workshops zum Beispiel, die ganz niedrigschwellig für Kinder, für Familien, für alle möglichen Leute sind. Bei Driving Human, das war im Silent Green, haben wir ganz stark mit Werdinger Initiativen gearbeitet. Die waren auch die ganze Zeit da, die ganze Woche. Die sind dann nicht immer auch zu der letzten Panel-Diskussion, Panels machen wir nicht, ne? Aber zum letzten Workshop mit der 700. Person mitgegangen, aber haben praktisch ganz viel mitgemacht und sich da auch beteiligt.
Das macht auf jeden Fall sehr neugierig, das Forecast-Festival auch selber mal zu besuchen. Die halbe Stunde ist rumgegangen wie im Flug und wir haben immer eine gleiche Schlussfrage, auch wenn du eben gesagt hast, du entziehst dich ja eigentlich, ich muss es ja nicht selber machen, sondern ich will dabei sein, wenn diese Prozesse sind. So sieht man doch in der Vielzahl der Dinge, die du machst, hast du ja doch bringst du ja doch eine hohe Kreativität mit rein. Und deshalb immer die Frage, unser Podcast heißt Fantasiemuskel, wie trainierst du selber deinen Fantasiemuskel?
sehr gut. Das hat meistens mit Kindern zu tun. Also ich glaube, ich habe an mir jetzt auch so ein bisschen so ein Architekt oder sowas Designartiges verloren gegangen. Das habe ich nie so verfolgt, aber mit Kindern zusammen ist es dann eher so die Richtung, dass man so Lebensräume entwirft und entweder malt oder baut oder also ich habe auch für Kinder oft dann mal was gebastelt, so entweder theatrale Installationen, wo man dann irgendwas schieben, leuchten, sich bewegen konnte. Und ich glaube, das ist so das Künstlerischste, was ich noch tue.
Toll. Also Kinder als Treiber für den eigenen Fantasiemuskel hatten wir, glaube ich, bislang auch nicht. Finde ich ein total schönes Bild.
Der beste Treiber.
Mache ich heute Nachmittag auch wieder. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns warst. Und
danke fürs Einladen.
Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.